Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wenn es nachts an der Wohnungstür klingelt, dann könnten das Lausbuben sein. Übermütige, vielleicht auch betrunkene Jugendliche, die Klingeln putzen. Wenn es nachts an der Haustür klingelt, können das aber auch Einbrecher sein. Der neueste Trick, wie die Sendung Aktenzeichen XY zeigt, ist die, da klingeln nachts die Verbrecher Sturm und locken die Opfer aus dem Bett, dann verstecken sie sich irgendwo hinterm Baum oder irgendwo im Garten. Irgendwann kommen die Besucher, die meisten oder die Bewohner irgendwann raus, schauen, was ist da los, laufen in dem Garten ein bisschen rum und in dem Moment werden sie dann überwältigt und die Räuber dringen ins Haus ein. Wenn es nachts an der Tür klingelt, dann könnten das aber auch Tiere sein. Und zwar hat es eine 75-jährige Frau in Offenburg erlebt. Verzweifelt hat sie nachts um 3 Uhr bei der Polizei angerufen. Ein unerklärlicher Dauerklingelton an der Haustür hat sie um den Schlaf gebracht. Polizisten sind ausgerückt und was fanden sie? Fleißige Ameisen hatten an der Klingel ein Nest gebaut und so viel Material herangeschafft, dass es einen Kontakt gab zwischen den stromführenden Schaltelementen. Wenn es nachts an der Tür klingelt, dann kann es aber auch ein bittender Freund sein. Der bittende Freund, das ist überschrieben die Geschichte, die wir gerade gehört haben aus dem Lukasevangelium. Da erzählt Jesus von einem Mann, der mitten in der Nacht sich auf den Weg macht zu seinem Freund. Es ist alles ganz dunkel, alles ruhig, niemand zu sehen, sonst niemand zu hören. Und dann klingelt dieser Freund. Aber nicht nur einmal, zweimal, dreimal, sondern die ganze Zeit Ding-Dong, 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 Ding-Dong. Und der Erste, der das vielleicht hört, ist der Hund. Der fängt dann an zu bellen. Irgendwann verpasst dann die Frau ihrem Mann einen Stupser und der Bettige: Schau mal, Thomas, es hat geklingelt. Der Ärmste, gerade noch tief und fest geschlafen, jetzt wird er aus dem Bett gescheucht. Dann quält er sich aus dem Bett, er öffnet das Fenster, schaut da runter. Und im Lichtschein der Hofbeleuchtung sieht er seinen Freund. Ach, du bist es. Sag mal, was willst du denn? Schau mal auf die Uhr, bist du verrückt? Und dann, was sagt dieser Freund? Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche jetzt deine Hilfe. Ich habe unerwartet Besuch bekommen. Und mein ganzer Vorratsschrank ist leer, mein Kühlschrank ist leer. Und der ist ganz ausgehungert. Jetzt komme ich zu dir, hilf mir, bitte gib mir was, damit ich ihm zu essen habe, dass ich ein Fest berichten kann. Und der andere sagt natürlich: Mann, ist eine gute Zeit jetzt. Man muss sich vorstellen, so ein Landhaus in Israel, das war in der Regel ein großer Raum. Da haben alle drin gewohnt und gelebt, da haben auch die Kinder geschlafen. Und es ist klar, da wachen jetzt alle auf. Aber dieser Mann, er lässt nicht locker, er sagt: Du bist meine einzige, meine letzte Hoffnung, bitte lass mich jetzt nicht wieder gehen, hilf mir. Und schließlich gibt der Thomas nach und er öffnet die Tür und füllt ihm den Korb mit Lebensmitteln. Und der Freund trägt sie nach Hause. Sein Überraschungsgast braucht nicht mehr zu hungern. Und das alles nur, weil er sich eingesetzt hat für einen, der zu ihm kam. Liebe Gemeinde, was können wir tun, wenn wir in so einer Situation sind wie dieser Bittsteller in dieser Geschichte? Wenn wir sozusagen unerhofft Besuch bekommen, aber unser Vorratsschrank ist leer. Wenn unerhofft jemand auftaucht und anruft und sagt vielleicht: Du, ich muss ins Krankenhaus, ich muss operiert werden. Oder: Ich habe schon wieder eine Absage bekommen auf meine Bewerbung. Oder: Mein Ehepartner hat gesagt, er will ausziehen. Oder: Jetzt muss ich schon wieder beim Schulleiter antanzen, weil mein Sohn die Schule geschwänzt hat. Was können wir tun, wenn das Problem größer ist als der Vorrat von unseren Lösungen? Wenn die Not groß ist, aber unsere Kraft gering, wenn wir hilflos und unfähig sind, was können wir tun? Wohin können wir uns dann wenden? Und ich schlage vor, dass wir uns diese Lehrgeschichte anschauen, diese faszinierende Lehrgeschichte, die Jesus seinen Zuhörern gegeben hat zum Thema Gebet. Jesus sagt, das eine ist sicher. Wenn er schon nicht aufsteht und dem Mann etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen aus dem Bett steigen, ihm alles geben, weil der andere so unverschämt ist und ihm keine Ruhe lässt, weil er keine Hemmungen hat. Das ist Fürbitte in Reinform. Fürbitte in Reinform. Vater im Himmel, du bist gut. Jesus, dir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Du bist Gott und ich bin nur Mensch. Und deswegen komme ich jetzt zu dir und deswegen, Gott, klingle ich Sturm. Du siehst meinen Bekannten, du siehst meinen Freund, du siehst meinen Verwandten, meinen Kollegen, meine Nachbarn, mein Bruder, meine Schwester. Sie brauchen Hilfe. Und ich kann ihnen nicht helfen, aber du kannst es. Ich kann sie nicht heilen, aber du kannst es. Ich kann sie nicht zum Glauben führen, aber du kannst es. Und dieses Gebet erregt Aufmerksamkeit bei Gott. Wenn schon Thomas, der missmutige, verdrossene Freund, aufsteht und hilft, wie viel mehr wird Gott es tun? Denn Gott schläft nie. Gott ist nie verärgert. Und wenn sie an seine Tür klopfen, antwortet er freundlich und unbürokratisch. Und Jesus macht deutlich, Leute, schaut mal her, so ist euer Vater im Himmel. Ihr dürft ihm in den Ohren liegen, Tag und Nacht, 24 Stunden, rund um die Uhr, und er lässt sich davon berühren. Vor allem, wenn Menschen anfangen, ganz neu zu glauben und zu beten, dann sind manche Menschen am Anfang ein bisschen unsicher. Und manche sagen, hat es überhaupt einen Sinn? Bringt es überhaupt was? Dass ich mit meinen kleinen Problemen aus meinem Alltag zu diesem Gott des Universums komme, der hat doch viel größere Probleme. Da gibt es doch ganz andere Dinge in dieser Welt. Aber Jesus stellt uns Gott vor als Vater im Himmel, der Zeit hat, der aufmerksam ist, der sich sorgt, der sich um sein Kind kümmert. Wir wissen das, selbst die besten Freunde, die haben auch mal schlechte Tage. Und selbst der beste Freund kann irgendwann mal ungehalten sein, wenn sie da um Mitternacht klingeln oder wenn sie ihn abends bei der Sportschau stören. Gott kennt keine Ruhestörung. Freunde können manchmal widerwillig helfen, gezwungenermaßen, aber Gott hilft gerne. Freunde können träge sein, vielleicht an Migräne leiden, aber Gott ermüdet nie. Gott ist immer auf dem Damm. Und Jesus selber hat ja nie eine Fürbitte ignoriert. Das sind die ganzen Evangelien voll von vielen Beispielen. Petrus hat Jesus erzählt von seiner Sorge um die kranke Schwiegermutter. Und Jesus geht hin. Der römische Hauptmann kommt, um für seinen kranken Diener zu beten. Der Synagogenvorsteher Jairus bietet für seine kranke Tochter. Das Brautpaar in Kana, dem geht bei der Hochzeitsfeier der Wein aus. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang hat Jesus laufend bitten gehört. Mein Mann kann nicht sehen, mein Sohn kann nicht laufen, meine Frau hat Schmerzen, unsere Gäste haben nichts zu trinken, unsere Predigthörer haben nichts zu essen. Und er hat so viele Bitten gehört, dass die Jünger manchmal auch versucht haben, die Leute wieder wegzuschicken, aber Jesus hat es nicht zugelassen. In Matthäus 15 heißt es, sie kamen in Scharen und sie brachten gelähmte, blinde, verkrüppelte, stummen Menschen mit aller nur erdenklichen Nöten, legten sie vor ihm nieder und Jesus heilte sie alle. Alle diese Nöte haben ihn nicht kalt gelassen. Alle diese Bitten haben in ihm niemals die Geduld geraubt. Das Einzige, was Jesus geärgert hat, das war mangelndes Vertrauen zu ihm und zu seiner Macht. Da hat mal ein Vater seinen Sohn gebracht, der war von Dämonen besessen und die Jünger haben versucht, ihm zu helfen und sie konnten es nicht. Und dann hat Jesus erfahren, dass sie gescheitert sind. Und dann hat er gesagt, warum vertraut ihr so wenig auf Gott? Warum hört ihr nicht auf ihn? Wie lange muss ich bei euch sein? Bringt das Kind her. Und was hatten sie falsch gemacht, die Jünger? Sie haben das Kind nicht zu Jesus gebracht. Weder persönlich noch im Gebet. Sie haben versucht, den Jungen zu heilen, ohne dass sie von Jesus beauftragt gewesen wären. Und dann muss er erst befehlen, bring das Kind her. Was ist Unglaube? Unglaube ist der Versuch, anderen zu helfen, ohne von Jesus beauftragt zu sein. Und vor allem Unglaube ist, wenn ich auf meine Fähigkeiten mehr vertraue, auf meine Erfahrungen, auf meine Kompetenzen mehr vertraue, als auf Gott und auf Jesus. Das ist Unglaube. Glaube ist, um Mitternacht bei Gott anklopfen. Wenn ich die Not, die eigene Not, die Not von anderen zu Gott, zu Jesus bringe. So wie der Mose auf dem Berg Sinai. Das ist eine Geschichte, da wird erzählt, dass Gott im Volk Israel sieht, wie sie in der Wüste sind und der Mose ist auf dem Berg und auf einmal sieht Gott, was die da unten treiben. Dass sie sich vor einem Stierbild niederwerfen, vor einem Götzenbild. Und Gottes Zorn entbrennt und er ist drauf und dran, das ganze Volk auszulöschen. Und dann kommt der Mose. Und dieser Mose, der spricht zu Gott, der ringt mit Gott. In dieser Situation, Gott sagt zu ihm ganz klar, ich werde dieses Volk auslöschen, es hat keinen Wert mit denen. Und ich fange mit dir, Mose, was Neues an. Und in diesem Augenblick, da hätte ein Schaf, das umstellt ist von Wölfen, eine bessere Überlebenschance gehabt als die Israeliten. Aber dann kommt der Mose. Und wenn er irgendeinen Einfluss hatte, dann war jetzt der Moment, und das hat der Mose getan, und er hat folgendes gebetet. Er hat gesagt, Herr mein Gott, du hast dein Volk aus Ägypten befreit und deine ganze Macht gezeigt. Warum willst du es jetzt im Zorn vernichten? Sollen die Ägypter sagen, der Herr hat die Israeliten nur aus dem Land geholt, um sie in den Bergen zu töten? Sei nicht länger zornig über dein Volk, lass dein Unheil nicht über sie hereinbrechen. Und Mose tut das einzig Richtige, er tut leidenschaftliche Fürbitte. Er liegt auf seinem Gesicht und er liegt Gott in den Ohren. Und er vergießt Tränen, er zerreißt seinen Anorak, würden wir heute sagen, er kämpft um das Leben seines Volkes. Und das Verrückte an der Geschichte ist die Reaktion Gottes. Da lenkte der Herr ein und ließ das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen. Das ist diese Riesenchance, die darauf liegt, wenn wir sozusagen keine Hemmungen haben, wenn es ums Gebet geht. Wir können dafür sorgen, dass Gott seine Meinung ändert. Klar, der letztendliche Wille steht fest ein für alle Mal. Aber die Art und Weise, wie Gott Dinge umsetzt, da ist Gott flexibel. Er ist bereit, auf die Bitten seiner Kinder hin die Strategie zu ändern. Bei Mose ein großes Beispiel. Und deswegen ist, wir sind nicht nur Botschafter Gottes in dieser Welt, wir sind ja sogar seine Kinder. Und wenn irgendwo die Tochter oder Sohn von einem Präsidenten oder König dorthin kommt, dann wird er natürlich hören, was das Kind sagt und bittet, unter jeden Umständen. Wir haben keinen Sitz am Bundesgerichtshof oder am Bundestag oder bei den Vereinten Nationen, aber wir haben eine ganz viel einflussreichere Position. Wir haben nämlich einen Platz, schon jetzt einen Platz bei Gott und in Gottes neuer Welt und in seinem Herzen. Wir gehören zu seiner Familie, zum Familientisch des Königs. Und diese Beziehungen dürfen wir spielen lassen. Und deswegen legt ein gutes Wort ein. Ein gutes Wort ein für eure Familie, für eure Nachbarschaft, für eure Belegschaft, für eure Mitglieder in eurem Team, wo ihr Mitarbeiter seid, in eurer Gruppe, in eurem Kreis. Euer Lebensraum, das ist der Bereich, wo ihr Einfluss nehmen könnt. Ihr seid der Mose eurer Familie. Ihr seid der Mose in der Schulklasse. Ihr seid der Mose in eurer Nachbarschaft, an eurem Arbeitsplatz. Ihr seid der Mose in eurer Jungschargruppe, der Mose in eurem Chor. Ihr tretet bei Gott ein für andere Menschen. Und da braucht es kein Spezialwissen, keine großartige Ausbildung. Es braucht einfach dieses Vertrauen zu Gott. Wir kommen mit leeren Händen, aber mit großen Hoffnungen. Weil Gott mehr tun kann, als wir jemals erbitten oder nur uns vorstellen können, sagt Paulus in Epheser 3. Ich habe eine interessante Geschichte dazu gelesen, und zwar von Max Lucado. Er ist Bestsellerautor, Pastor der Oak Hills Gemeinde in San Antonio in Texas. Und dieser Max Lucado, der hat mal erzählt von einem Experiment. Ein Experiment in den 1990er Jahren. Und zwar, er selber bekam den Tipp von einem anderen Pastor, nämlich von John Maxwell, ein kalifornischer Pastor. Der hat ihm einen Tipp gegeben. Und diesen Tipp hat Lucado umgesetzt. Und zwar hat er Folgendes gesagt. Er hat gesagt, riesige Gemeinde natürlich dort, riesige Zahlenverhältnisse auch. Er hat gesagt, ich suche in dieser Gemeinde 120 Freiwillige, die bereit sind, in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, jeden Tag für die Gemeinde zu beten, für den Pastor, seine Familie, für die Verantwortlichen. Und er hat die 120 gefunden. Und dann hat er 6 Monate später geguckt, was passiert ist, und er hat Folgendes geschrieben. Er hat geschrieben, wir hatten den sonntäglichen Besucherrekord 2-mal gebrochen. Wir hatten in diesem Jahr einen deutlichen finanziellen Überschuss. Die Anzahl der Mitarbeiter und der Ältesten hat sich nahezu verdoppelt. Wir haben sogar einige außergewöhnliche Heilungen erlebt. Und es hat noch nie so wenig Konflikte in der Gemeinde gegeben wie in den vergangenen Monaten. Und die Einigkeit unter den Gemeindegliedern war so groß wie nie zuvor. Und Lucado sagt, ich war sprachlos. Wir spürten Gottes Wind in den Segeln und wir beschlossen in Zukunft noch viel entschlossener für andere zu beten. Nichts freut Jesus so sehr wie ein kühner Glaube, ein Glaube, der Großes erwartet. Wenn wir Menschen zu Gott bringen, dann öffnet er seine Vorratskammern. Dann werden hungrige Seelen satt, kranke Seelen heil, Verlorene gerettet. Und manchmal geschehen Dinge, die uns den Atem verschlagen. Wie die Erfahrung des Cowboys und Rodeo-Reiters Freddy Fest. Freddy Fest war ein Rodeo-Reiter und bei einem Rodeo-Reiten im Juli 2008 in Graham in Texas ist Folgendes passiert. Während er sich auf seinen Rodeo-Ritt vorbereitet hat, kurz bevor er gestartet ist, ist er vom Pferd gefallen und er war tot. Herzstillstand. Ein Freund rannte zu ihm, legte die Hand unter seinen Kopf, begann zu beten. Und dann kam ein ehemaliger Feuerwehrmann und hat Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt und hat auch gebetet. Und während sie da Freddys Brustkorb gepresst haben, da hat der eine Freund zu den Leuten gesagt, betet für ihn. Und bald, so schreibt er, glich diese Arena einem Gottesdienstraum. Und Freddy lag auf dem Altar. Noch immer keine Reaktion. 41 Minuten, nachdem er kollabiert war, brachte dann der Rettungswagen ihn ins Krankenhaus und unterwegs begann sein Herz wieder zu schlagen. Und dann stellt sich im Nachhinein heraus, dass dieser Freddy die Gebete dieser Menschen buchstäblich gesehen hatte. Er schreibt nachher, er sagt nachher, ich war bei Gott. Ich habe eine Liebe gespürt, die stärker war als alles, was ich mir vorstellen kann. Und er erinnert sich an ein Gefühl von Frieden, wie ein Kind ihn spürt, wenn es in den Armen der Mutter liegt. Und dann berichtet er, Gott erlaubte mir, die Gebete zu sehen, die für mich gesprochen wurden. Es begann mit einem Lichtblitz. Und dann waren es 2 und dann 3 und dann 10 und auf einmal waren es Hunderte, dann Tausende von Lichtblitzen und jeder war ein Gebet, das jemand für mich heraufschickte und schließlich explodierten sie und bildeten eine Wolke, gleißend helles Licht. Und das war der Moment, wo Gott mich zurückgeschickt hat. Wem das jetzt zu reißerisch erscheint oder zu mystisch, dem schlage ich vor, die Offenbarung aufzuschlagen. Im 8. Kapitel der Offenbarung berichtet der Apostel Johannes etwas Ähnliches. In seiner Vision vom Himmel sieht er auch die Gebete der Heiligen, die zusammen mit dem Duft von Weihrauch in die Gegenwart Gottes aufsteigen. Und dann Offenbarung 8,5. Dann füllte der Engel das Weihrauchgefäß mit Feuer vom Altar und schleuderte es auf die Erde. Dann begann es zu blitzen, zu donnern und die Erde bebte. Welch eine Macht in dem Gebet liegt. Sie bringen ihr Anliegen vor den Thron Gottes und es gibt Aufruhr. Es begann zu blitzen, zu donnern, die Erde bebte. Liebe Gemeinde und heute vor allem auch alle, die in unserer Gemeinde hier mitarbeiten, habt keine falschen Hemmungen. Klopft um Mitternacht an Gottes Tür. Setzt euch ein für die Menschen, die euch am Herzen liegen. Und setzt euch auch für die ein, die euch auf den Geist gehen. Fangt an, eure Feinde zu lieben. Betet für die, die euch das Leben schwer machen, so sagt Jesus in Matthäus 5. Und wenn ihr das Feuer der Wut löschen wollt, dann geht das am schnellsten damit, dass ihr 1, 2, 3 Eimer Gebet draufschüttet. Rächt euch nicht, sondern betet. Betet für die, die ihr liebt und betet für die, die ihr nicht liebt. Betet für diese zerrüttete Welt und betet für die eigene und fremde Not. Zu jeder Tag, zu jeder Nachtzeit, denn Gott eröffne die Tür und er verschenkt lebendiges Brot. Und alle unverschämt Bittenden sagen Amen.